Ein wunderschön und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Kritische Zukunftsforschungspodcast. Nachdem wir in den vergangenen Folgen uns sowohl mit Papers von spannenden VordenkerInnen beschäftigt haben und teilweise Leute interviewt haben, eingeladen haben, ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir uns selbst nie so richtig ausführlich vorgestellt haben. Also natürlich klingt es irgendwie immer mal an. Aber wir haben uns gedacht, heute und beim nächsten Mal ändern wir das. Und deswegen möchte ich euch heute unseren Studiogast im virtuellen Zencaster Studio vorstellen. Jonas Drechsel, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke Johannes. Danke für die Einladung.
Ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, was du uns mitgebracht hast. Gib uns doch mal, bevor wir in die ganzen Zukunftsforschung, Foresight-Themen einsteigen, so einen kurzen Abriss. Wo kommst du her? Was ist dein Kontext? Was sollte man über dich wissen aus deiner vorzukunftsforscherischen Zeit?
Ja, gerne. Ja, ich komme aus dem Allgäu. Die Menschen werden sich schon fragen, wo kommt das rollende R her? Die Frage kriege ich ungefähr zweimal die Woche gestellt. Jetzt wisst ihr es. Dort bin ich für das sehr konservative Allgäu eher Hippie-Eltern aufgewachsen. Also mein Vater hat auch in der Kommune gelebt und solche Sachen. Und wenn man quasi dann schon nicht mehr rebellieren kann, wie rebelliert man dann? Man studiert BWL. Das habe ich dann gemacht und habe so einen Bachelor BWL auch in Kempten im Allgäu studiert, weil ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte, dass Wirtschaft in dieser Welt ziemlich wichtig ist, ne, und so ein paar Zusammenhänge verstehen wollte. Und ja, da bin ich dann schon über irgendwie ethische Fragen gestolpert und dies und das und gesellschaftliche Zusammenhänge, das waren so, und auch Volkswirtschaft, und das waren so Themen, die mich besonders interessiert haben. Da auch schon über Dekonstruktion gestolpert das erste Mal. Rhizom, solche Stichworte, die sind ein bisschen hängen geblieben. Und dann habe ich aber meine Bachelorarbeit über Facebook geschrieben, damals, was das große aufkommende Thema war, und habe da eine Analyse gemacht, wie also Unternehmen damit umgehen können und darauf reagieren können, und hatte dann die große Hoffnung, ich gehe jetzt da irgendwie in eine Werbeagentur und helfe, dass mehr Augenhöhe hergestellt wird, ne? Jung und naiv, wie ich war. Es wurde dann aber viel mehr schnell entzaubert und dann festgestellt, die Unternehmen wollen eigentlich vor allem einen neuen Vertriebskanal aufmachen halt. Und dann bin ich da relativ schnell weg und bin dann 2012 nach Berlin gekommen, also jetzt irgendwie 12 Jahre hier. Und das dann als Social Media, dann als Thema irgendwie als Freelancer vorangetrieben und da schnell festgestellt, jetzt irgendwie relativ jung in einer neuen Stadt, kleiner das Netzwerk, ich muss mehr Leute kennenlernen, mehr rausgehen, und auf einem Event dann irgendwie Phil kennengelernt. Die haben ein richtig cooles Event hingestellt, wo ich einfach super schnell, super einfach als eher introvertierter Typ mit Leuten ins Gespräch kam, und so dann auch mit ihm eine Woche später irgendwie auf einen Kaffee getroffen, und dann bin ich da reingerutscht und habe dann quasi von 2013 bis 2017 ein Freelancer-Netzwerk für kreative FreelancerInnen aufgebaut. Und genau, das kam, da könnt ihr jetzt Stunden drüber erzählen, habe ich gerade einen Blogbeitrag veröffentlicht, den du auch kennst, der auch stundenlang gelesen werden kann. Aber genau, das hat dann soweit funktioniert, bis wir angefangen haben, Geld damit zu verdienen. Und dann wurde es irgendwie immer schwieriger, weil wir nicht so richtig mehr kommunizieren konnten, uns darauf einigen konnten, wie es weitergehen soll, was die Zukunft bringen soll. Und dann bin ich drüber gestolpert, was ich mir damals schon rausgeschrieben hatte, ne? Also so mein späterer Masterarbeitsbetreuer hat mal geschrieben, gesunde Menschen haben immer auch Alternativen im Kopf, was in Zukunft werden könnte, ne? Und eine meiner Alternativen, die ich mir zusammengereimt habe, als das Startup immer weniger Spaß gemacht hat, war, ich könnte noch mal einen Master machen. Und da kam für mich eigentlich, hatte ich Jahre vorher mir schon mal angeguckt, nur zwei in Frage. Und zu dem Zeitpunkt war Wirtschaftspsychologie dann irgendwie auch immer weniger interessant. Das wäre so mein Alternativweg gewesen. Und dann bin ich einfach mal zu einer Infoveranstaltung gegangen und habe mich dann da beworben. Und ich glaube, so wie die meisten,
bei
die das
Zukunftsforschung.
Studieren, bei dem Master Zukunftsforschung an der FU Berlin, genau. Ja, Anfang 2017 war das.
Und vielleicht ganz kurz noch, bevor wir in den Master einsteigen. Das ist jetzt schon mal angedeutet, was ich ganz spannend finde, dass du auch schon in deinem Bachelorstudium auf so bestimmte Sachen gestoßen bist, die durchaus jetzt, ne, also sagen wir, im Kontext von Kritik oder Dekonstruktion eine Rolle spielen. War das das erste Mal, dass für dich, dass du irgendwie so, Moment, man kann ja sollte Sachen auch hinterfragen oder ein bisschen analysieren, auseinandernehmen, dekonstruieren? Oder ist das, oder würdest du sagen, das ist was, was immer schon so ein bisschen in dir angelegt war? War es die Rebellion, die irgendwie dir den kritischen Spleen eingesetzt hat? Wo würdest du es verorten oder wo würdest du den Anfang sehen bei dir?
Na, der Anfang war vor mir. Also ich glaube, ja. Meine Eltern sind halt irgendwie mit Eltern aufgewachsen, die alle massiv entweder noch während des Zweiten Weltkriegs schon gelebt haben oder davon massiv geprägt waren, was dort passiert ist und teilweise auch verwickelt waren. Und ich glaube, die hatten ein großes Bedürfnis, sich davon abzuwenden, von diesem einfach so weiter so, ne, also so. Es waren jetzt keine 68er, dafür waren sie, sind meine Eltern ein bisschen zu jung, aber so eigentlich in der Welle sozusagen mitsozialisiert und dem irgendwie zugetan, diesem, ne, alternativeren Lebensstil, sich dem zu öffnen und irgendwie den Status quo und irgendwie Wirtschaft und Herrschaftsdiskurse jetzt nie so anzuerkennen oder immer schon zu hinterfragen. Also so bin ich auf jeden Fall aufgewachsen. Genau.
Dann war eher, wenn ich dich richtig verstehe, war quasi eher das Rebellieren, war dann so etwas wie BWL zu machen, um dann trotzdem wieder irgendwie auf die kritischen Aspekte da drin irgendwie sich von denen verleiten zu lassen und spannend.
Ganz genau, also heute wundern sich die meisten, die mich kennenlernen, was, du hast mal BWL studiert, das passt ja gar nicht zu dir.
Wir haben alle so dunkle Punkte in unserer Geschichte. Ja, spannend. Und dann, weil du gerade meintest, dass du es immer schon so zwei für dich gab, eine Wirtschaftspsychologie und Zukunftsforschung als mögliche Master. Wie bist du denn das erste Mal auf den Master Zukunftsforschung aufmerksam geworden und was daran hat dich angesprochen, sodass das quasi in die engere Auswahl kam?
Naja, ich glaube, man muss, oder also ich finde den Begriff des Orchideenfachs da ganz passend und ich glaube, das zieht halt ein bisschen durchgeknallte Leute an. Meine Lesart, insbesondere unseres Jahrgangs, war immer so, dass die allermeisten Leute da hinkamen, weil sie irgendein Thema mit sich rumtrugen, wo sie so danach gesucht haben, so nach ein paar Antworten, wie sie das für sich beruflich und privat irgendwie besser zusammen gedacht bekommen. Bei mir war es dann eben zum Beispiel dieses ganze Denken in Konstruktionen und Konstruktivismus war so für mich so, das war so eine der prägenden Sessions im ersten Semester, weil einfach so, ja, das habe ich quasi schon immer auf irgendeine Art und Weise in mir getragen und gedacht und da wurde es jetzt nochmal so als Theorie, als Wissenschaftstheorie irgendwie dargestellt und die verschiedenen Ausprägungen und so. Und ja.
Ja, spannend. Das heißt, der Master war in dem Sinne auch dein erster Kontakt mit Zukunftsforschung. Du hattest jetzt nicht irgendwie schon mal irgendwie dich an anderer Stelle damit beschäftigt oder so, sondern das war auch wirklich so der Einstieg.
Ich kann das gar nicht mehr so ganz genau abgrenzen. Ich bin auf jeden Fall schon drüber gestolpert vorher. Also ich meine, ich war in dieser ganzen Kreativwirtschaftsbubble und weiß auch noch, dass ich noch mal da schon irgendwie so eine Analyse geschrieben habe, wie der Arbeit, also für unseren Blog damals noch, für das Startup, wie sich der Arbeitsmarkt verändert, weil irgendwie mehr Freelancerinnen und was das so heißt und was es auch für Regionen heißt, wenn viele Kreative kommen und so. Mir fällt gerade der Name von dem Typ nicht mehr ein. Aber genau, also so die Zukunft
ist gut. Richard Florida klingt es.
Ja, ganz genau. Genau, den habe ich damals mir angeguckt und irgendwie spannend, einerseits spannend und andererseits auch problematisch, genau. Aber wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht, genau, ich kann hier in alles irgendwie nochmal versuchen, mich reinzudenken.
Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die Überschrift für den Podcast, spannend und problematisch.
Ja, auf jeden Fall. Naja, auch meine Bachelorarbeit war im Prinzip eine Zukunftsforschungsarbeit, ne? Also da ging es quasi um Potenziale. Und auch in die Zukunft, also die sind ja in die Zukunft gerichtet.
Okay.
Also, das war, also ich habe das mit dem Tool gemacht, mit dem Toyota damals den Automarkt revolutioniert hat, indem sie eben herausgefunden, mehr die Bedürfnisse erforscht haben sozusagen und dann entsprechend die Autos so ausgerüstet haben, dass sie halt allen anderen meilenweit voraus waren. So, ne? Und das, da war, zum Beispiel, da habe ich halt 2012, 2011 schon quasi rausgehoben, dass Influencer-Marketing das große Ding wird. Also das war so irgendwie, ne, das hat da, den Begriff gab es damals noch nicht. Ich glaube, ich habe nach Testimonials oder sowas gefragt und es wurde irgendwie klar, Testimonials in Social Media werden wichtig werden. Das war, glaube ich, das Top-Thema, wo irgendwie das größte Potenzial noch da ist oder so. Also, aber genau, also so ganz explizit irgendwie die großen Namen der Zukunftsforschung hätte ich dir jetzt davor nicht nennen können. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß Bücher gelesen oder Paper gelesen oder so, sondern war eher so von der Grundidee, sich da fundierter mit Zukunft zu beschäftigen. Ja.
Und dann im Master, was waren für dich, also du hast gerade schon Konstruktivismus erwähnt, gab es noch weitere, sag ich mal so, Highlights aus den Inhalten, die bei dir so eine besonders starke Resonanz hervorgerufen haben, wo du sagst, so, das war für mich sehr prägend. Jetzt mal kritische Zukunftsforschung kommen wir dann gleich zu, aber gab es noch so andere Parts, wo du sagst, so, das fandst du besonders spannend?
Ich glaube eigentlich die Community, weil es einfach nochmal so eine andere Art von Auseinandersetzung war. Ne? Also wir hatten ja auch, also einfach so noch, wir hatten ja einfach eine sehr feministische Gruppe von Frauen, das fand ich irgendwie super spannend, so deren Zugänge mehr zu verstehen. Genau, und also ich würde fast sagen, das Prägendste war für mich die Auseinandersetzung mit den anderen Studierenden, so neben eben, und alles andere war eher dann so selber entdecken. Also für mich steht dieser Master eigentlich auch ein bisschen so unter der Leitfrage für alle, die das studieren, was ist für dich Zukunftsforschung? Wir geben dir hier so ganz viele Angebote, such mal. Ne? Und ja, also ich kann dann auch nochmal sagen, irgendwie das Stichwort reale Utopien, da kommen wir auch gleich nochmal zu, das kam halt auch dann irgendwie über den Master, kritische Zukunftsforschung kam über den Master. Aber auch so die Abneigung gegen Delphis, das habe ich wirklich im ersten Semester schon gemerkt, so rundenbasiert irgendwie nochmal von Expertinnen zu hören, was eh schon alle wissen, das hat, also genau, da der, so der Gegenpart sozusagen. Heute würde ich das auch positiver sehen. Naja, und so das kam dann aber eigentlich so eher so zum Ende des Masters, war, glaube ich, so dieser ganze Designzugang, den habe ich quasi, das hat mich ja quasi, ich hatte, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber quasi selber tat ich mir immer sehr schwer, mich künstlerisch zu entfalten als Jugendlicher und junger Erwachsener. Und dann kam aber dieses Startup, wo ich halt die ganze Zeit mit Designerinnen zu tun hatte. Und aber eher auf so einer umsetzenden Basis. Ne? Und dann kam eigentlich so der Designprozess und so als solches und was es auslösen kann und irgendwie so dieses Immersive und so immer mehr zum Tragen.
Spannend. Und dann hast du irgendwann den ersten Text von Inayatullah gelesen. Oder wo begann deine wahrscheinlich eher unbewusste Wahrnehmung von kritischer Zukunftsforschung? Also ich glaube, teilweise stand es ja nicht, es war jetzt nicht unbedingt ein sehr proaktives wenn meine Erinnerung richtig ist, vorstellen so. Und heute reden wir über die kritische Zukunftsforschung. Ja. Sondern ich weiß mehr, man ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, über so einen Inayatullah-Text gestolpert und war so, hey, Moment, was ist das denn? Oder wie ging es dir da?
Tatsächlich würde ich sagen, dass das gar nicht explizit so war während des, also während des Studiums, dass ich irgendwie diesen einen Aha-Moment hatte. Wir hatten ja diesen gemeinsamen Kurs, eben bei Nele und Sascha Dannenberg, der genau Studiengangskoordinator ist dort auch heute noch. Und das war einfach schön, so die Art und Weise, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben, so mit eben, ne, auch diesem, so wie beim Konstruktivismus, dieses Unterschwellige irgendwie, so fühlt sich das an. Und eigentlich ist es ja nur eine logische Weiterdenkung, Weiterführung von dem Gedanken, dass Dinge eben konstruiert sind und auch nicht unbedingt, objektive Wahrheiten, sondern eben irgendwie eher Herrschaftsdiskurse oder eben irgendwie dominante Diskurse oder eben interessensgeleitete Dinge, ne? Und ich glaube, der Kern war dann irgendwann, ich habe mir, glaube ich, von allen am meisten Zeit gelassen mit meiner Masterarbeit und erstmal rauszufinden, was will ich da eigentlich machen? Mhm. Und dann stand eben irgendwie, der Titel war natürlich ein bisschen verschachtelt, den habe ich wie so oft nicht mehr auswendig. Zukunftsgestaltung, Entwurf einer kritischen Handlungstheorie basierend auf kritischer Zukunftsforschung und realen Utopien. Das heißt, ich hatte irgendwie diese zwei theoretischen Grundgebäude und wollte irgendwie mehr so ins Gestalten kommen. Ne? Ich glaube, das war so ein Gegenbewegung dazu, dass es dann doch ganz für meine Verhältnisse als jetzt irgendwie nicht der super Wissenschaftsnerd war, das ganz schön viel Theoriegeballer. Und ich wollte noch mal mehr irgendwie so, was heißt das denn jetzt für die Praxis auch zum Ende von so einem Master? Ne? Also ja, was habe ich jetzt eigentlich gelernt?
Ja, dann lass uns das doch einfach mal, also ich finde das tatsächlich spannend, weil du es gerade so schön quasi aufgeführt hast. Lass uns das doch mal nacheinander durchgehen. Lass mal mit der kritischen Zukunftsforschung anfangen. Was waren, also auch vielleicht aus deinem Blick heute, was ist für dich nochmal so vielleicht so auf den Punkt gebracht, was ist für dich das Spannende, Interessante an der kritischen Zukunftsforschung? Also auch Grundlage für das, was du dann in der Masterarbeit drin hast.
Ja, ich habe die heute noch mal kurz mir angeguckt und es gab so ein Slaughter-Zitat oder Slaughter hat gesagt, Wissen über Zukunft ist im kulturellen Kontext situiert und zwar unbewusst in ungeprüften Weltbildern. Und dann hat Ramos, sein Schüler, irgendwie weitergeführt, Ideologien der herrschenden Wissensgemeinschaften prägen damit unser Weltverständnis. Und das ist eigentlich so ein bisschen, das ist so der Kernbeitrag eigentlich für mich. Mir ging es ja im Prinzip um Zukunftsgestaltung, ne? Und das der Beitrag von kritischer Zukunftsforschung dazu ist diese klassische Inayatullah-Aussage eigentlich undefine the future. Und ein Tool haben wir ja in unserem letzten Event auch eben besprochen, wäre dann so eine CLA, wo du eben rauskommst aus dem gängigen
tiefere Ebenen gehst, ne? Ein paar irgendwie guckst, warum sprechen wir so darüber, was liegt da drunter? Ein paar Ebenen.
Ganz genau. Und dann, eben, dass du ein bisschen verlassen kannst, also das, was eben das gängige Weltverständnis, das geprägte, ne?
Ja, oder den Diskurs auf eine tiefere Ebene legen kannst. Okay, das quasi, also kritische Zukunftsforschung ist die eine Säule, die zweite Säule reale Utopien. So, ne, du hast es schon ein paar Mal angedeutet. Was ist dein Verständnis von realen Utopien und was ist ihre Bedeutung oder ihre Rolle für dich? Warum findest du das so spannend und relevant?
Genau, also da habe ich auch nochmal, man kennt mich, ich habe immer nochmal ein Zitat rausgesucht. Eric Olin Wright, auf den ich mich da vor allem beziehe oder den ich da weiterführte, der hat geschrieben, Real Utopias capture the spirit of Utopia, but remain attentive to what it takes to bring those aspirations to life. Mhm. Na, also genauso quasi der Ansatz, den ich mit meiner Theorieentwicklung von Zukunftsgestaltung auch leisten wollte, nicht nur dann eben wieder eine neue Theorie zu haben, wie man Utopien da denkt, sondern eben das Inspirierende davon auch. Er hat auch also geschrieben, es gilt heute jene Dinge zu tun, die uns in die bestmögliche Position versetzen, darüber hinausgehendes später zu tun. Das heißt, jetzt daran zu arbeiten, Institutionen und Strukturen zu schaffen, die die Chancen dafür eher erhöhen als verringern, zukünftig entstehende historische Möglichkeiten, welche Art auch immer, zu nutzen. Also so dieses, wir haben uns ja, das war wahrscheinlich eins unserer ersten privaten Treffen, als du mich irgendwie bei Kiezbett abgeholt hast, ne? Und Kiezbett ist für mich ein Stück weit so eine reale Utopie, weil die haben es geschafft, einen Massivholzbett komplett mit einer regionalen Wertschöpfungskette zu bauen und darüber hinaus noch einige andere Dinge wie Zero Waste und so weiter. Also wirklich gute Sachen. Und trotzdem bin ich ja irgendwann raus und könnte jetzt irgendwie sagen, es war irgendwie doof, weil es hätte noch mehr erreichen müssen, es hätte das System verändern müssen und so. Aber ich würde halt genau sagen, es braucht dann halt erstmal Leute, die es quasi geschafft haben, und dann können andere wieder daran anknüpfen, dass es diese reale Utopie so ein Stück weit schon gab. Ne? Ich habe später dann für einen Vortrag, als ich reale Utopien nochmal vorgestellt habe, mal so 6 Stichpunkte rausgegriffen. Das ist der utopische Anspruch. Ne? Also so wirklich so dieses, die Welt kann anders sein. Und dann zeigt es aber auch schon ganz real, was gerade auch heute, jetzt möglich ist. Und das wird dann als Artefakt erfahrbar. Also das war bei Kiezbett auch ganz krass, wie Leute einfach zu mir in den Showroom kamen und mir vorgeschwärmt haben, dass es da dieses Bett gibt mit all diesen tollen Funktionalitäten oder eben nicht Funktionalitäten, sondern eben Werten, die dahinter stecken, ne? Die sie sich irgendwie selber schon angelesen hatten. Also so meine ersten 2-3 Monate bestand eigentlich so ein bisschen darin, war mein Einarbeiten eigentlich, dass Leute zu mir kamen, Kundinnen, und mir gesagt haben, was alles toll ist an dem Produkt. Dann ist es eine reale Utopie, würde ich sagen.
Nice, nice.
Oder, ja, es ist halt Apple, die eben komplett den Diskurs dominieren, ne? Aber das hat ja Kiezbett nicht getan. Genau, und dann eben diese also es demonstriert eine Lebensfähigkeit und eine Erreichbarkeit. Da geht es aber auch darum, wie es dann eben größer werden kann. Und als 5. Punkt dann eben auch insgesamt die Vergrößerung von sozialer Macht. Das ist bei Wright ausdefiniert, würde jetzt vielleicht einen Tick zu tief führen. Knapp zusammengefasst, soziale Macht soll die Herrschaft staatlicher Planung und freier Märkte zurückdrängen. Also mehr die Menschen bestimmen darüber, was sie betrifft. Ne? Und da gibt es eben hybride Konfigurationen, die in dem Spannungsfeld Revolution und Reform verlaufen. Mhm. Und da kommt dann eben der 6. Punkt dazu, die Solidarität. Also reale Utopien oder das Denken in realen Utopien ist eben sich gegenseitig zu ermächtigen und mehrdeutig zu denken, anstatt dogmatisch irgendwie den eigenen einen Weg irgendwie als den richtigen. Und eben entsprechend dann auch kann dann auch solidarische Kritik wieder möglich werden. Ne? Da bin ich jetzt ein bisschen ausschweifender geworden. Vielleicht nochmal ein Satz zur kritischen Zukunftsforschung, das, was ich auch noch hinzufügen möchte, so. Ich würde heute sagen, und da finde ich, war jetzt Nele auch prägend, ich habe eh immer so ein bisschen den Recency-Bias, aber ich finde es einfach sehr passend, wenn man kritische Zukunftsforschung verstehen will, ist es dieses Denkrahmen stören und Alternativen plausibilisieren, so in einem Satz.
Ja, ich würde wahrscheinlich nur am Anfang noch Denkrahmen identifizieren, um sie dann stören zu können. Ne, und super. Und dann, wenn ich dich richtig verstehe, hast du quasi in deiner Masterarbeit diese Dinge zusammengeholt, ne? Kritische Zukunftsforschung, reale Utopien, mit der Prämisse, quasi Zukunft nicht nur zu verstehen, sondern sie zu gestalten. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar, also was waren dann letztendlich deine Erkenntnisse aus der Masterarbeit, nachdem du diese Dinge quasi so in einen Topf geworfen, ordentlich irgendwie in hunderten von Google-Doc-Seiten ausformuliert und notiert hast, um sie dann in einem schmerzhaften Prozess zu verdichten. Was waren letztendlich so die Punkte, wo du auch sagen würdest, dass das wären so zwei, drei Kernpunkte, die du heute auch noch so gerne hinstellen würdest?
Also ich habe gelernt, dass ich tatsächlich in der Lage bin, innerhalb von einem Monat von 350 Seiten auf 110 Seiten runterzukürzen.
Das ist auch definitiv eine Kompetenz.
Im Ernst, also ich habe Zukunftsgestaltung quasi einfach aufgemacht als Möglichkeitsgestaltung und Realgestaltung, als Summe daraus, ne? Und Thema Möglichkeitsgestaltung eben das Utopische groß gemacht und da Fantasie als wichtigen Stichpunkt identifiziert, also Zeitsprünge, Design, Methoden, Imagination. Dann eben das Thema Inspiration, also reale Beispiele nehmen Unsicherheit. Das ist seitdem auch ein wichtiges Element meiner Arbeit, eben zu zeigen, was machen denn schon Leute, weil es einfach hilft, quasi aus der Unsicherheit rauszukommen, ne? Und zu verschieben, was als irgendwie ja, plausibel gilt oder als wahrscheinlich gilt.
Mhm. Oder macht man eben, ja.
Und zu dem Utopie-Thema eben auch nochmal diesen menschlichen Aspekt, emanzipieren statt grausam und Nichtwissen erschließend gemeinsam. Und dann eben so als Verbindungsstück zwischen Möglichkeitsgestaltung und Realgestaltung, weil es dann eben am Realen auch besonders wichtig ist, glaube ich, ist so dieser Kritikbegriff. Da kann man eben dann das Kulturelle nehmen, was die ECLA eben als ein Beispiel besonders zum Ausdruck bringt. Dann kann man auch so Systemisches nehmen irgendwie. Da habe ich, kann man vielleicht auch nochmal wann anders drüber reden. Es gibt ja auch diese schöne Longue-Durée-Analyse, die quasi so die zugrunde liegenden Strukturen auch identifiziert. Jens Beckert hat da mal ein tolles Beispiel zu geliefert, den wir ja beide, glaube ich, viel zitiert haben. Used Futures, dann aber so auch so das Individuum. Für mich war so inneres Kind, inneres Team waren zwei Dinge, die da irgendwie viel geholfen haben. Mhm. Das Therapiethema war zum Zeitpunkt heiß für mich. Schnelles und langsames Denken, dieses Springen eben, so wie funktioniert mein Denkprozess. Und dann aber auch so, wie interpretiere ich empirische Daten, Diskurs analytisch, hermeneutisch. Das ist ja auch, genau, hatten wir auch in den letzten Sessions kritische Zukunftsforschung viel. Und auf der Realgestaltungsseite dann eben ganz stark diesen Artefaktbegriff. Der hat mich so geprägt, dass ich eigentlich direkt am Anschluss am liebsten über Artefakte promovieren wollte. Heute bin ich auch ganz happy, das nicht gemacht zu haben, glaube ich. Aber ja, so ein schöner Satz. Erschließt kontrollierte Reflexionsmomente in Nichtwissen und Nebenfolgen. Dieses designerische, transdisziplinäre Ausprobieren kleiner Änderungen, dann auch so diese Handlungsebene zu bestärken. Und schönes Stichpunkt, dass ich auch noch da, das System schlägt zurück. genau, das war so. Und tatsächlich habe ich aber festgestellt, ne, also Artefakte als das, was dann eben neue Möglichkeiten irgendwie in den Diskurs bringen oder in ja, aus der Nische dann eben in Veränderungen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit der Übergang. Aber ich möchte noch, bevor wir vielleicht die Masterarbeit dann auch schon wieder verlassen, dieses Stichwort Möglichkeitsgestaltung nochmal stark machen. Ne? Also, und das eben durch zwei Seiten der Medaille irgendwie, die ja auch zusammen, die bei uns ja grundlegend zusammengehören, ne? Also das Kritische und das Utopische.
Spannend. Wenn du, lass mich mal kurz eine Frage stellen, wenn du jetzt, stell dir jemanden vor, der irgendwie in einer größeren Organisation zum Beispiel für Innovation oder Transformation zuständig ist. Was würdest du dem sagen, so in zwei Sätzen, basierend auf deiner Masterarbeit, den Sachen, damit du dich beschäftigt hast, was würdest du ihm für Tipps geben für seine Arbeit? So würdest du sagen, bau mehr Artefakte, damit den anderen klar ist, wo wir überhaupt hin transformieren wollen? Oder was würdest du sagen, wäre so eine Empfehlung, basierend auf deiner Masterarbeit, für die Praxis?
Ja, das habe ich im Prinzip in einem festgestellt, dass es eben, ja, es ist ja die Theorie der Zukunftsgestaltung und deswegen habe ich im Anschluss eigentlich noch mein Framework gebaut, was das nochmal greifbarer macht. Aus der Masterarbeit selber so ein bisschen so, ja, innehalten, reflektieren, gucken, was geht, gucken, was sind die eigenen Denkmuster, mit denen man sich eben immer wieder wiederholt. Ne, und das ist aber auch fast schon egal, ob du jetzt Innovation, also sehr nahe am Zukunftsforschungsthema bist oder ob du irgendwie ein Ingenieur bist oder so, weil wenn du halt immer wieder mit demselben Instrument versuchst, Dinge zu lösen, dann wirst du halt ein gewisses Spektrum an Lösungsmöglichkeiten finden und andere halt vernachlässigen. Und dann eben nochmal über den Tellerrand gucken und immer mal wieder gucken. Ich glaube, das ist sowieso, also das habe ich, war auch im BWL-Bachelor schon das Thema so, ne? Was machen andere Gutes? Das ist, und dann eben nicht nur zu gucken, was machen die größten Konkurrenten Gutes, sondern vielleicht auch irgendwo in der Nische zu gucken oder in anderen Feldern zu gucken. Und das ist ja dann auch irgendwie lustiger, genau, weil du es vorhin gefragt hast, dieses ganze Transdisziplinäre ist für mich auch ein riesenspannendes Thema, das irgendwie immer noch nicht so richtig greifbar ist. Aber wenn es greifbarer werden würde, wäre das auch was, wo ich auf jeden Fall nochmal mehr Zeit investieren würde. Ja, super.
Dann lass uns doch direkt mal irgendwie zu deinem Framework gehen, weil ich finde das tatsächlich, also du hast das einfach sehr schön gemacht, so wie du gerade beschrieben hast, sondern erstmal quasi in der Masterarbeit eine theoretische Grundlage zu entwickeln, um dann auch für die praktische Umsetzung wiederum ein Framework, an dem man sich sehr gut orientieren kann, abzuleiten. Vielleicht nimmst du uns einmal mit, so was sind die Kernpunkte des Frameworks, was sind die quasi Schlüsselaspekte davon und wofür und wie lässt es sich anwenden?
Also ich habe mir die Frage gestellt, passend zu der Masterarbeit, wie eben diese ganze Zukunftsforschungsarbeit, so wie ich sie ja sowohl eben in der Theorie im Master erfahren habe, als auch dann immer mehr in der Praxis und eben aus Gesprächen mit praktizierenden Zukunftsforscherinnen. Wie kann man da noch mal mehr, wie bleibt was hängen? Ne? Also wie entsteht Impact? Also ich würde sagen, wenn man mich heute fragt, mit welchen zwei Worten würdest du deine Arbeit beschreiben, dann ist es irgendwie Haltung und Impact. Das sind die zwei Dinge, die mir besonders wichtig sind. Also irgendwie, und mit Haltung meine ich irgendwie an Sachen zu arbeiten, wo ich eine Idee davon habe, im Kontext von realen Utopien, dass daraus irgendwie was Gutes wachsen kann. Ne? Ich bin da jetzt nicht full dogmatisch, sondern eher so, da gibt es irgendwie einen Rahmen. Und Impact heißt halt, nicht nur einen Szenario-Report abzugeben, sondern eben in irgendeiner Art und Weise was zu erstellen, was was bleibt und was in den Menschen, die es dann ja auch machen müssen, irgendwie sich verankert, damit die damit schwanger gehen und dann irgendwann, leider weiß man bei der Zukunft nicht, ob es 9 Monate oder eben auch mal Jahre dauert, aber dann irgendwann irgendwie vielleicht auch rauskommen kann. Oder eben andere auch, wie bei Kiezbett vorhin gesagt, dann wieder dran anknüpfen können und dann ist auf einmal so das Momentum da, jetzt passiert wirklich was. Und das ich würde sagen, ich würde es in drei Prozessphasen sozusagen unterteilen, dieses Framework, dieses Schaubild. Das eine ist vielleicht so ein bisschen so dieser Kompetenzbereich, in dem man sich so fragt, was wird eigentlich als plausibel empfunden? Dann so ein Konstruktionsbereich, was sind wünschbare Fragmente von Zukunft so als Zielfrage? Und ein kommunikativer Bereich, wie wird aus einer tendenziell wünschbaren Theorie dann auch Praxis? Ich habe ja auch irgendwann mal meine Mission geschrieben, als meine Mission als Zukunftsforscher, als es wünschbare Zukünfte wahrscheinlicher zu machen. So,
nice.
Glaube ich, drei Jahren mal auf meine Website geschrieben. Ne?
Nice. Ja. Lass mich mal kurz nachfragen, der erste Part. Ich glaube, du hattest mit Kompetenz und Plausibilität gerade beschrieben. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was meinst du damit? Oder lass uns gerne auch nochmal so durch die drei Parts so jeweils nochmal so ein bisschen mehr. Was meinst du damit genau und wie wird das angewendet? Oder genau. Welche Fragen stellst du da drin oder sowas?
Genau, also wenn wir das sagen, ein paar Notizen habe ich mir gemacht. Überschrift ist Framework in Klammern idealtypisch. Also das ist natürlich. ich glaube, ich habe es bisher zweimal wirklich genau so angewendet und ansonsten halt Versatzstücke daraus immer wieder. Ne? Also es ist natürlich Klar. auch, also ja, wenn man da Ja, und ja, in dem ersten Punkt habe ich groß dieses Thema systemischer Ausgangspunkt, also von wo heraus starten wir eigentlich, wer ist in dem Team dabei, wer ist nicht dabei, wo kommen die her, womit beschäftigen die sich gerade, womit beschäftigen die sich nicht, was sind die Probleme, was sind die Fragen. In der Ayatulla würde das wahrscheinlich irgendwie als Mapping bezeichnen, ne? Und hat da dann ja, glaube ich, auch den Futures Triangle mit drin, den ich definitiv auch schon angewandt habe, also diese Weight of History, Push of the Present und Pull of the Future, so das, was quasi so da ist. Ne?
Die Einflussfaktoren, ja.
Genau. Dann gerne auch sowas irgendwie wie das Pollack Game, Where Do You Stand, wie viel Gestaltungsmacht gibst du dir gerade und was sind, ja, wie stehen auch, also wer steht wie zueinander. Und dann natürlich auch so dieses Research-Thema, wie geht man überhaupt dran, wie stellt man dann so eine gewisse Weite auf an Themen und da eben immer, ich glaube, das war ja auch in unserer Zusammenarbeit prägend, warum das gut funktioniert hat, eben man braucht so die wirklich wichtigen Dinge, die gerade, wo alle drüber sprechen, da braucht man irgendwie so die heißen Insights, was ist da wirklich spannend, ne? Und auf der anderen Seite aber auch, erzähle das immer gerne, der schönste Auftrag, den ich jemals bekommen habe, war eigentlich von Johannes Third Wave. Guck dir einfach mal eine Woche an, wie das in China und Südamerika gemacht wird, weil da spricht hier niemand drüber, aber die machen bestimmt auch spannenden Scheiß. Und dann bin ich halt mit irgendwelchen, die interpretieren Konfuzius gerade so und daraus lässt sich dann für unseren Kunden ableiten, das und in Zukunft könnte das bedeuten und deswegen könnte man ein bisschen mehr so oder so Dinge denken, ne? Und daraus das weitergedacht, ist dann eigentlich mein Drei-Blickwinkel-Modell entstanden, mit dem ich dann relativ früh im Prozess gerne einsteige, um eben auch nochmal zu mappen sozusagen. Oder also das geht an mehreren Stellen, das geht, wenn man Zukunftsbilder schon mehr explizit hat, aber das geht auch mit den Vorstellungen überhaupt mal klar zu machen, wie denkt man eigentlich über Zukunft. Also ich mache das habe ich letztes Jahr, glaube ich, 7 oder 8 Mal als Einzelworkshop auch gemacht, wo man einfach eine Idee davon kriegt, was sind eigentlich projiziert offizielle Zukunftsvorstellungen, die im Raum sind, also das, wo Leute denken oder wo jemand denkt, das wird passieren. Also ne, KI übernimmt und alle Arbeitsplätze fallen weg, zum Beispiel, wäre so eine projiziert offizielle, dann eben plausible Alternativen dazu oder bin mir nicht sicher, ob ich heute vielleicht nicht sogar Optionen sagen würde, also wirklich Sachen, die relativ nah da dran sind, also das ist oft das, was als klassische Szenarien entwickelt wird, wenn man nicht besonders viel reflektiert und dann habe ich quasi noch die dritte Ebene eingeführt nach Voros, dem Szenario-Guru, der diesen ganzen Trichter entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Begriff, der bei dir ganz gut hängen geblieben ist, ne? Preposterous, die absurd utopischen Zukünfte. Und das ist eben besonders spannend. Da hatte ich zum Beispiel auch einen EU-Workshop, wo Leute dann auf einmal, wo du das hättest du denen nie zugetraut, die sind dann auf einmal, haben die wildesten Ideen um sich geschmissen, dass sie irgendwie durch die EU touren und mit einem Bus und Leute befragen und die auch mitnehmen und richtig einbinden. Einfach nur, weil es okay war, das neben die anderen Sachen zu stellen. Ne? Ja. Und das ist so die Idee dabei.
Lass mich kurz nachfragen. Das heißt, wenn du diese drei Blickwinkel hast, da geht es tatsächlich darum, das zu identifizieren, was mehr oder weniger schon da ist? Oder ist das ein Entwicklungsprozess, so wir bauen das jetzt und arbeiten uns da Stück für Stück hin? Geht es mehr um das?
Ich habe tatsächlich alles drei schon gemacht, also so zum wie so ein Warm-up oder so oder halt so ein kurzer 1,5-2-stündiger Workshop oder so, wo man mal so reindenkt und dann einfach zu seinem Thema, also ich war in der Hochschule Kempten, Bachelor Tourismus, Zukunft und dann haben die mir halt quasi anhand dieses Zugangs nochmal so wie sehen sie Zukunft Tourismus gerade und dann war das eben eine spannende Diskussion, dadurch, dass sie eben diese unterschiedlichen Ebenen haben.
Okay.
Aber bei anderen habe ich es auch anders eingesetzt, sodass es dann mehr zu einem, also ein Reflexionsprozess von dem, was man konstruiert hat. Und dann kann man auch sagen, ey, eigentlich ist alles von dem, was bei uns gerade im Raum ist, ist halt eigentlich maximal eine Option zu dem Erwartbaren. Und lass doch jetzt nochmal explizit gucken nach, nach den, ja, wünschbareren Sachen oder denen, die weiter draußen sind.
Ja, ja, spannend.
Genau. Und ja, so der nächste, das würde ich so ganz grob zusammenfassen als diesen Kompetenzbereich der Plausibilität, vielleicht gar nicht unbedingt oder je nach Kunde, Kundin, teils expliziter oder impliziter, aber dass ich das zumindest mal erfasse, also dass ich verstehe, wie das funktioniert, um dann später auch beim Einordnen zu helfen, manchmal aber auch schon von Anfang an. Mein Lieblingsbeispiel, das lustigerweise auch, ich bin ja, tu mir dann auch immer, bring gerne Sachen mit, die dann eben auch schön für die anderen sind. Das ist wieder ein Projekt, das du mir weiter vermittelt hast tatsächlich, wo ich eigentlich das relativ idealtypisch anwenden konnte, als nämlich die Macher von dem Erasmus-Programm, das ja bekannt ist, quasi überlegt haben, sowas Ähnliches auch für die Kulturindustrie zu entwickeln, so ein längerfristiges Förderprogramm, wo man eben beantragen kann. Da sind, bin ich, war der Ausgangspunkt einfach eine richtig umfassende empirische Studie dazu, wie die Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU sich gerade bewegt, wo die Pain Points sind, was gut funktioniert. Und von dort aus, ne, und die hatten dann eben schon so eine Vorstellung davon, dass das, was sie eigentlich, also dass es so verschiedene Systemlevel gibt. Sie können sich Sachen als plausible Alternative vorstellen, aber für quasi das Zielsystem ist es völlig absurd. Und das ist dann eben auch ganz spannend in der Konstruktion von diesen Zukunftsbildern. Gibt es dann so oder so eigentlich Plausibilisierungsprozesse innerhalb des Teams, also dass man sich dann, ja, dass das, was man sich dort dann immer konkreter ausmalt, ne, dass das dann eben auch, ja, automatisch plausibler erscheint, weil man sich ja schon damit beschäftigt.
Ja.
Und das, deswegen ist es irgendwie ein wesentlicher Aspekt für mich gewesen, ja, danach dann Zukunftsgestaltung zu begünstigen. Weil, ne, das ist eigentlich Plausibilisierung ist nichts anderes als Möglichkeitsgestaltung, wenn wir nochmal zurückgehen auf das, was davor gelaufen ist. Und dann ist eben das Entscheidende, da eine Agency zu entwickeln, dass die Leute, die das machen, die diese Zukunft realer werden lassen sollen, auch wirklich einen persönlichen Bezug dazu haben, behalten und auch Ideen haben, wie sie das machen können. Und dafür, ja, ist es wichtig, dass das eben co-kreativ passiert. Ich, meine Arbeitsweise ist extrem, noch mal mehr als deine, würde ich sagen, extrem begleitend. Ich verstehe mich eigentlich, also ich fühle mich eigentlich wohl nicht der Experte im Raum zu sein, sondern der Facilitator, der Prozessfacilitator. Ne? Ich finde es einfach, mir ist es wichtig, dass die Menschen, die dann damit weiterarbeiten sollen, dass es für die Sinn macht. Und klar, also gibt es dann da, also da kommt quasi, also das dann kämpft dann der Kritiker so ein bisschen mit dem Realutopisten sozusagen, gehe ich jetzt nochmal rein oder ist es halt auch gut genug so und ist halt auch deren Wunschvorstellung sozusagen, ne?
Ich glaube, jeder Kritiker kämpft konstant damit, mit der Frage, gehe ich jetzt nochmal rein? Ja. Oder ist 25 Mal dann auch gut genug?
Ja.
Ja. Okay.
Und das Ende von dieser Konstruktionsphase bei mir endet dann üblicherweise, ist dass man aus mehreren Alternativen, und das ist meine feste Überzeugung, dass man selbst bei den nicht so wünschbaren oder die man nicht so gut erlebt, nochmal reinguckt und guckt, was ist in dieser Welt eigentlich gut für uns. Ne? Also das habe ich jetzt mehrfach gemacht und das funktioniert einfach sehr gut. Wenn du diese Phase beendest mit 15, 20 Punkten und aus jeder Welt irgendwie 2, 3, 4, 5, das ist uns damit fühlen wir uns da total wohl oder das ist da total spannend für uns oder da würden wir uns gern hinentwickeln. Und ne, das kann ja quasi in einer eher konservativen Welt kann das ja auch die Sicherheit sein, die man dann da empfindet oder so. Und das dann mitzunehmen und daraus, und das war eigentlich immer das Magische dann, daraus dann eine Narrative abzuleiten. Also aus, ja, so, sind ja alles Narrativen sozusagen, ne? Also Sicherheit oder, keine Ahnung, Green IT hat bei einem Kunden eine große Rolle gespielt oder so. Und dann hast du halt diese Dinge und fängst an, einfach nur zu überlegen, was ist, es ist fast wie ein Slogan-Prozess, nur eben mit Tiefe.
Wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei allen Konzeptern, Textern und Designern.
Ja, ich nicht. Naja, aber ja, also genau, es ist ja auch, tatsächlich komme ich ja aus der Welt und habe quasi, erfreue mich unglaublich diesem Privileg, jetzt diese Tiefe mehr mit reinbringen zu dürfen, die ja in den Aufträgen als Konzepter und Texter gar nicht abbildbar war für mich, was dann wieder das Frustrationserlebnis damals war, ne? Ja, also ein Beispiel, das ich sehr gerne nenne, weil es so einfach ist, ist halt Biga, irgendwie Biga Software. Das sind zwei Freelancer, die erfolgreiche Entwickler sind und halt ihre eigene GmbH gegründet haben und da so angefangen haben gerade und halt sich Biga Software genannt haben. Und in unserem Prozess haben sie sich dann Biga bessere Software Punkt genannt, ne? Also so, du machst irgendwie einen 3-4-monatigen Prozess und am Ende ist das Ergebnis, dass man bessere und einen Punkt mit in den Claim. Aber das hat bei denen so viel Energie freigesetzt. Mm. Jetzt war das da die privilegierte Position, dass es eben, dass die auch direkt machen konnten. Also es war jetzt niemand irgendwie im Weg oder so. Aber die haben halt direkt, also die haben quasi unseren Prozess überholt und haben einfach schon Produkte dann entwickelt, was für mich eigentlich eher nach dem Prozess stattfinden sollte. Ja. Aber wir haben quasi schon auf der Basis, weil halt klar war, was soll da jetzt mit rein, welche Werte stecken da drin, dann einfach schon die Website abgedatet gehabt zu unserem vorletzten Workshop. Und ich war so, ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, aber was braucht ihr jetzt eigentlich noch? Wir wollen einfach nur nochmal checken, ob du das auch gut findest, ob wir das gut umgesetzt haben. Okay.
Oder ob wir das besser machen
können. Ja, genau. Und das eben auch, weil agil so ein Punkt von denen ist, ne? Und das fand ich eben schön, diese Herausforderung durch besser. Leute fragen halt immer, was heißt, also man würde irgendwie denken, beste Software oder sowas. Nee, das gibt's nicht und macht auch keinen Sinn, die zu entwickeln, sondern in diesem Pareto 80-20-Prinzip. Naja. Oder eben bei dem Erasmus-Kreativ-Stipendiums-Ding war es dann Slow Mobility in Culture, wo ein sehr schönes Buch bei rausgekommen ist, wo halt dann, ja, die Grundlage geschafft hat, um dafür zu lobbyieren. Ich habe jetzt, und ich habe extrem gemerkt, dass das ein toller Hebel ist, weil ich innerhalb von relativ kurzer Zeit so Dinge entwickeln kann, die den Leuten wirklich hilft, die denen Klarheit gibt, die denen Orientierung gibt, ne? Und das ist quasi der Unterschied zu, in Anführungszeichen, klassischer Zukunftsforschung, wo du ein Backcasting machen würdest und das dann irgendwie, was muss denn jetzt alles passieren? Und so eine Narrative ist halt aus meiner Sicht viel flexibler. Du hast halt quasi so einen Rahmen mit den Werten drunter und das stiftet so viel Orientierung, dass du nach vorne gerichtet, zukunftsorientiert handelst, aber hast nicht so diesen eigentlich schließenden Moment, der dann einloggt, das müsste jetzt eigentlich passieren, damit es dann dahin geht.
Aus deiner Erfahrung ist das tatsächlich so auch, dass das denen reicht, also dass dann tatsächlich die das umgesetzt bekommen im Alltag, also wiederum, also an irgendeiner Stelle müssen sie es ja runterbrechen. So, ne? Also wir haben jetzt eine tolle Narrative, okay, was machen wir Montagmorgen? So, ne?
Genau, deswegen habe ich natürlich bei der Narrative nicht aufgehört, das wäre ein bisschen flach, sondern da spannt sich quasi der Bogen zum Ausgangspunkt, dem systemischen Ausgangspunkt und jetzt systemische Ziele. Also, und da bin ich mir auch, also so, aber um quasi das Wünschbare, ne? Also das Narrative ist ja quasi so eine Ableitung des, der Wünschbarkeiten. Da muss jetzt nicht alles drin stecken, aber so ein Kern, so ein Essential. Und oft muss sich dafür eben auch ein bisschen das Zielsystem ändern, damit diese Geschichte dann wahr werden kann.
Mhm.
Und genau, die werden dann ausdefiniert. Das ist auf jeden Fall ein bisschen eine härtere Verhandlungsrunde, sage ich mal.
Kannst du mal so ein Beispiel geben, was so ein systemisches Ziel wäre? Nur damit man mal so die Flughöhe merkt oder so.
Na, sagen wir mal, für uns jetzt kritische Zukunftsforschung, ne? Wäre ein systemisches Ziel, dass, wenn man über Zukunft spricht, Denkrahmen etablierter Begriff ist.
Okay. Nice. Ja.
Das finde ich, also können wir wegen mir auch einloggen, schlagen wir bei der nächsten Teamsitzung vor, würde ich sagen. Ne, genau. Aber und dann eben noch weiter runtergebrochen, was sind die 3, 4 ganz konkreten, eigentlich angelegt an die Zukunftswerkstatt mit Action Goals, womit lege ich morgen los? Ne? Also was heißt das dann, wenn man das erreichen will? Muss ich vielleicht erstmal überall Denkrahmen hinschreiben, muss mit Menschen drüber sprechen, muss gucken, kann ich damit auf eine Konferenz gehen, mache ich einen Podcast und erzähle ganz viel über Denkrahmen. Ja, ne? Also so.
Ja, super. Cool, dann jetzt sind wir sehr tief eingetaucht, irgendwie du hast sehr viele Details beschrieben und Beispiele gegeben, super für dein Framework. Lass nochmal einmal kurz so, einmal nochmal kurz rauszoomen und den Überblick geben, so, ne? Weil mancher vielleicht so, Moment, vielleicht habe ich es jetzt richtig so, wenn du noch einmal kurz so, was ist der Prozess, was sind die 3, glaube ich, ne, Schritte oder Bereiche, die du definiert hast, so einmal ganz kurz im Überblick.
Genau, also das ist jetzt auch relativ neu, dass ich es genau so nenne, aber für mich sind es Kompetenzen, Konstruktion und Kommunikation.
Mhm. Okay.
Also Kompetenzen ist so das, was eigentlich am Anfang oder sogar vor dem Prozess passiert, ne? Und wo sich so darum dreht, was ist eigentlich gerade plausibel? Und das ist auch quasi Plausibilität, einer der wesentlichen Begriffe für mich der kritischen Zukunftsforschung. Und für mich sind Zukunftsforschungsprozesse eigentlich eine Verschiebung von Plausibilitätsprozessen. Und die finden dann Ausdruck in der Konstruktion von Alternativen, ne? Und in diesen Alternativen sind wünschbare Elemente drin und die fließen dann wiederum in was Kommunizierbares in der Kommunikation. Nämlich die im Zweifel eine Narrative oder eben einen Slogan dann teilweise auch, muss aber auch nicht immer, kann auch, muss dann nicht der Kernslogan irgendwie der Organisation sein oder so. Und dann versehen idealerweise mit relativ high-flying systemischen Zielen, also die eben auch wirklich die Welt verändern wollen, damit die Narrative wahr werden kann. Und konkret versehenen, ja, Action Goals nenne ich das, also aktuellen Handlungsschritten. Heute würde ich vielleicht nochmal auch um erlebbare Artefakte wieder ergänzen. Klassisches Yin und Yang oder Pendel, ne? Also dass ich quasi in meiner Masterarbeit, habe ich ja schon gesagt, war ich am Ende so weit, dass ich eigentlich Artefakte als dazu promovieren wollte und dann entwickle ich irgendwie 1,5 Jahre später dieses Framework und da spielt Artefakte dann gar keine Rolle mehr oder fast keine Rolle mehr. Jetzt würde ich quasi, werde eben dann so ein Action Goal auch potenziell irgendwie das nochmal mehr zum Ausdruck zu bringen durch irgendeine Art, die eben über einen Report hinausreicht. Und diesen ganzen Design-Aspekt und das eben was mich gerade auch sehr interessiert, wie das dann erlebbar wird, eben auch für andere. Weil ich glaube, das ist die große Arbeit. Also eigentlich so, ich glaube, ja. Teilst du wahrscheinlich die Einschätzung, kannst du gerne nochmal sagen, so das Ende von so einem Zukunftsforschungsprozess ist eigentlich immer der Anfang von einem kommunikativen Prozess, der irgendwie andere dann mit reinnimmt und so, ne?
Ja, oder die Frage ist, gibt es überhaupt ein Ende oder muss es nicht von Anfang an viel integrierter gedacht werden? Das ist, glaube ich, für mich häufig ein Thema, dass Zukunftsforschungs- oder Foresight-Prozesse viel zu isoliert passieren und auch viel zu einmalig sind, gar nicht ein kontinuierlicher Prozess.
Okay, ja.
Ich glaube, das ist auch, also das sind genau diese Parts. So, ne? Und dann sind wir genau bei diesem Punkt, den du auch gemacht hast, ne, des Impacts, also wie auch dauerhaft Impact passiert. So,
ja.
Ne? Weil, also ich erlebe das auch ganz häufig, dass die Leute sehr begeistert sind bei sowas und dann aber halt merken, oh, und jetzt aber muss ich, wenn ich im Alltag dann kommt, oder dann kommt das Tagesgeschäft, und ja. Ich glaube, das ist so diese große Herausforderung. Aber da hast du ja schon ganz gut beschrieben, ne? Also wo es für dich drum geht. Wie erlebst du das denn auch mit den Projektpartnern, mit denen du zusammenarbeitest? So ist, wo haben die größten Herausforderungen dann nach dem Prozess? Und was sind deine Empfehlungen typischerweise, wie man halt möglichst viel, sagen wir mal, Impact erlebt oder möglichst viel auch da rausholt oder da dran bleibt?
Mhm. Ja, ich glaube, du hast es eigentlich, also Alltag frisst Zukunft.
Mhm. Mhm.
Das ist, glaube ich, so wirklich so ein Kernelement, nice. Ne?
Ja.
Ich habe ein Schaubild auch ausgepackt, was ich auch länger mir nicht mehr angeguckt habe, was ich zum Schluss von meiner Masterarbeit nochmal gemacht habe. Und das sind eigentlich 5 Punkte, die, glaube ich, so als Erinnerungspunkte ganz gut helfen können. Und ein Punkt war auch schon Zeit. Also sich ein aktives Zeit haben, verschaffen oder sich Zeit nehmen, durch den Fokus auch auf die lange Dauer, ne? Also das Long Durée, das ist eben, Dinge verändern sich nicht innerhalb von einem Jahr total schnell. Wir überschätzen, was in einem Jahr geht. Wir unterschätzen, was in 5 Jahren geht. Dass man sich aber auch mal Zeitsprünge erlaubt. Also eben eine Idee davon, in 10 Jahren könnte das dann passiert sein. Und eben sich zu vergegenwärtigen, man hat ist oft in so einer eher passiv beschleunigten Sachzwanglogik explodierender Ereignisse. Eine sehr schöne Formulierung, die ich damals gewählt habe.
Ja.
Genau. Das zum einen, dann eben die Prozesslogik, ne? Also immer wieder zu reflektieren im Machen, das wie wir Dinge machen, gewinnt an Bedeutung. So eine, immer wieder so eine Dialektik von, man muss jetzt auch mal schließen und was machen,
ja,
und dann wieder öffnen, um wieder was auszuprobieren. Ne? Gegenwärtige Zukunft, zukünftige Gegenwart, Theorie und Praxis, Denken und Machen, das ist so ein prozessuales, und dann immer wieder Schritt zurück, wie ist das jetzt gelaufen, wie mache ich es jetzt ein bisschen besser, was kann ich nochmal. Und damit auch der dritte Punkt, Wissen. Also sozusagen so, das ist ja so ein durchgehendes Problem von Zukunftsforschung auch irgendwie, dass man immer mit Wissenskategorien, ich habe auch nochmal in der Masterarbeit Johannes Gabriel, der auch Berliner Zukunftsforscher, hat mal den Begriff des Halbwissens eingeführt, den fand ich ganz passend. Also vollständiges Wissen ist immanent unmöglich. Das subjektive Herantasten an das, was wir heute noch nicht wissen können, erschließt Möglichkeiten und aber auch Nebenfolgen. Also auch immer wieder ein Blick zu, also wenn man was verändert, ne, das ist ja auch der Punkt, werden ja auch wieder Sachen irgendwie unsicher, schwieriger, problematischer, und das irgendwie auch im Blick zu behalten, ist nicht alles toll. Gleiches gilt eben für Regeln, bewusst zu machen, zu hinterfragen und damit eigene Erkenntnisse handlungsleitend werden können und mit der Utopie der Alternativlosigkeit dann eben auch aufzubrechen. Ne? Das war noch ein großer Begriff meiner Masterarbeit, auf den wir nicht eingegangen sind, Utopie der Alternativlosigkeit, also quasi so ein Unterworfensein in meine Quelle hat das schön analysiert, dass es eben so Menschen sind eigentlich gar nicht in der Lage, irgendwie. Es gibt diese Märkte, die alles strukturieren für uns und wir sollen einfach mitmachen. Und da, ja, diese Regel und darüber hinausgehende kleinteiligere Regeln immer wieder auch in Frage zu stellen.
Ja.
Und dafür hilft kommunikativ und wo bin ich gerade? Es ist der Stichwort Ebenen, also verschiedene Realitäten, verschiedene Alternativen. Es gibt eine Diskursebene, eine Handlungsebene. Es gibt eine Sachebene, es gibt eine Zeitebene, es gibt was, was im Innen passiert, es gibt Außen und Umfeld, die irgendwie Einfluss nimmt. Ne? Bei der CLA, Litanei, Ursache, Weltsicht, Mythen. Dann gibt es verschiedene Ebenen von Macht, soziale, staatliche, ökonomische Macht. Und worüber redet man eigentlich gerade? Was, also so. Und dann haben wir halt, Zeit, Prozess, Wissen, Regeln, Ebenen. 5 einfache deutsche Wörter, mit denen man, glaube ich, ein ganzes Leben experimentieren kann, um Dinge ein bisschen besser zu machen.
Nice. Super. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten Einblick und Überblick gewonnen über die Themen, mit denen du dich insbesondere beschäftigst. Ich würde gerne zum Abschluss dir nochmal die Frage stellen, wenn jetzt Leute zuhören, den Dinge durch den Kopf gehen, während sie mit dir zuhören oder die sich mit Themen beschäftigen. Was sind so Fragen, die man dir gerne stellen darf oder Themen, mit denen man gerne zu dir kommen darf? Einfach mal so ein bisschen, woran hast du besonders viel Spaß oder in welche Kontexte gehst du besonders gerne rein?
Ja, wie konzipiere ich ein gutes Zukunftsforschungsprojekt? Also was muss ich machen, damit da was Geiles bei rauskommen kann? Hm. Das ist eine Sache, die mich gerade extrem umtreibt. Eine andere ist, ich habe hier irgendwas gemacht, was spannend ist. Wie erreiche ich damit Impact? Also wie kann man da jetzt weitergehen? Ne? Das sind so 2 Kernfragen, würde ich sagen. Und darüber hinaus kennst du mich ja eigentlich mit allem.
Super. Ihr wisst, wie ihr Jonas erreichen könnt. Wir packen euch quasi alle möglichen Links zu Dokumenten und so weiter in die Notizen für diese Folge. Jonas, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen. Und auf bald, würde ich sagen.
Super, danke dir.
Bis dann. Ciao.